Ich lese ein Gebet, weil es gerade zu dem Lied sehr schön passt. Wenn wir wirklich Freude an dir hätten, o Herr, könnten wir dem Bedürfnis zu tanzen nicht widerstehen. Um gut tanzen zu können, braucht man nicht zu wissen, wohin der Tanz führt. Man muss ihm nur folgen, darauf gestimmt sein, schwerelos sein. Und vor allem, man darf sich nicht versteifen, sondern ganz mit dir eins sein und lebendig pulsierend einschwingen in den Takt des Orchesters, den du auf uns überträgst. Wir haben so oft die Musik deines Geistes vergessen. Wir vergessen, dass es monoton und langweilig nur für grämliche Seelen zugeht, die als Mauerblümchen sitzen am Rand des fröhlichen Balls deiner Liebe. Lehre uns jeden Tag, die Umstände unseres Menschseins anzuziehen wie ein Ballkleid. Gib, dass wir unser Dasein leben, nicht wie ein Schachspiel, bei dem alles berechnet ist, nicht wie einen Lehrsatz, bei dem wir uns den Kopf zerbrechen, sondern wie ein Fest ohne Ende, bei dem man dir immer wieder begegnet, wie einen Ball, wie einen Tanz, in den Armen deiner Gnade. Ein schönes Gebet von Madeleine de Brel, einer französischen Schriftstellerin, der mir auch im letzten Monat immer wieder schon begegnet ist. Und ich fand, der passte gut, deswegen musste ich kurz hier mal umstellen. Sehr schön. Meine Predigt handelt heute vom Geist und der Freiheit. Also das wird eine spannende Predigt. Ich hatte ja schon in der letzten Predigt vor einem Monat, langes her, da habe ich ja gesagt, dass die letzte Folie ein bisschen den Auftakt meiner neuen Predigt wird. Da heißt es von Richard Rohr, der denkt darüber nach, wie wir mit uns selber umgehen und auch mit all dem, was uns herausfordert, was uns manchmal verzweifelt, den Umständen, von denen ich gerade in diesem kurzen Gebet gesprochen habe oder vorgelesen habe. Und da schreibt er, der Heilige Geist gibt der Seele immer Rückendeckung. Ich fand das total schön. Ich habe es noch ein bisschen nachklingen lassen. Der Heilige Geist gibt der Seele immer Rückendeckung. Spürst du diese Rückendeckung? Frage ich mich manchmal selber auch. Fragt ihr euch vielleicht manchmal. Spürst du diese Freiheit, von der wir gerade gesungen haben? Der Heilige Geist und die Freiheit wurden oft zusammen gedacht. Leider aber, so sprechen heutzutage einige Theologen und Theologinnen, sprechen davon, dass man manchmal sehr geistvergessen lebt. Manchmal war man auch sehr geistversessen in manchen Gemeinden. Da hat der Heilige Geist einen hohen Stellenwert, in anderen Gemeinden so relativ selten, dass er mal zur Sprache kommt. An Pfingsten eben, da denken wir an den Heiligen Geist. Aber er ist ja, wie wir vorher in der Einleitung auch gehört haben, viel, viel wichtiger. Er verbindet uns mit Gott, dem Vater. Er zeigt uns auf, dass wir Gottes Kinder sind. Er bestätigt, bezeugt unserem eigenen Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also er verbindet sich mit uns, er kooperiert mit uns und unserem Geist und macht gemeinsame Sache mit uns. Ein Teamplayer ist dieser Teamgeist Gottes, wie ich ihn manchmal nenne. Freiheit und Geist. Gott akzeptiert radikal die Unvollkommenheit menschlicher Reaktionen und Situationen und arbeitet auf lange Sicht mit ihr. So habe ich in meiner letzten Predigt geendet. Ich finde es ein sehr, sehr schöner Gedanke. Auch wenn mir nicht alles gelingt und ich weiß nicht, wie eure Woche war, was euch alles gelungen ist oder misslungen ist, ich weiß zum einen, ich habe Rückendeckung durch den Heiligen Geist und ich weiß zum anderen, Gott geht langmütig, geduldig, gütig mit mir um. Auch mit dem, wo ich mich manchmal vielleicht auch selber verurteile dafür. Auch mit dem, was mir manchmal schwerfällt, mich selber im richtigen Licht Gottes zu sehen, als Kind Gottes, als geliebtes Kind Gottes. Ich vermute, nicht nur mir geht es schwer damit oder fällt es schwer. Warum ist es eigentlich so? Wir könnten aus viel größerer Freiheit leben. Wir könnten viel mehr tanzen, weniger kämpfen mit all dem, was uns täglich beschäftigt. Nun, wenn wir auf Paulus schauen, einmal mehr, und heute habe ich mir einen Text aus dem Galaterbrief ausgesucht, der mich auch die Woche und auch vorherige Woche schon beschäftigt hat, Galater 5, wo es auch um die Freiheit geht und um das Gesetz, dass dort in der Gemeinde wieder richtig in Umlauf kam. Die Menschen hatten wohl eine Diskussion, wahrscheinlich eine theologische Diskussion über die Frage, was passiert eigentlich, wenn man befreit wird von dem Heiligen Geist, wenn man frei lebt in Christus, so hat es Paulus ja immer wieder auch bestätigt oder auch in verschiedenen Briefen auch deutlich gemacht, dass in Christus große Freiheit ist. Er selber verband es als eher mystische Vorstellung, ein Christus in mir, der Heilige Geist war für ihn ein Wirken, eine Energie, die in einem wirkt, die einen verändert und von innen heraus verwandelt. So wie man irgendwann verwandelt wird bei der Auferstehung, so dachte Paulus, beginnt es eben auch schon mit dem Leben in Christus bei uns. Und jetzt hat er den Galatern geschrieben, für die Freiheit hat Christus uns befreit. Warum lasst ihr euch wieder durch das Joch der Sklaverei belasten? Und wahrscheinlich dachte Paulus, wie dieses kleine KI-produzierte Bild von mir, echte Spinnen darf ich so selten zeigen, weil die lösen bei manchen Menschen etwas aus. Das habe ich schon gelernt die letzten Jahre, weil ich ja gerne Spinnen beobachte und fotografiere und dann auch mittlerweile weiterleite an den Naturschutzbund. Und ich habe die dann ein bisschen verändert dargestellt oder darstellen lassen, weil ich glaube, Paulus ging es so. Er dachte an die Galater, dachte, spinne ich eigentlich? Was habe ich euch eigentlich verkündigt? Was habe ich euch eigentlich gesagt über die Freiheit im Geist? Denn offensichtlich war eine Diskussion entbrannt. Und Paulus nutzt das Bild der Sklaverei. Dazu muss man wissen, damals war das ganz normal, dass es Sklaverei gab. Paulus hat sie auch nicht abgeschafft. Das kann man durchaus kritisch auch an Paulus sehen. Er hat sie durchaus ganz normal laufen lassen, wie wir am Beispiel des Onesius auch sehen. Er hat da nichts dagegen in dem Sinn gesagt. Er hat nur gesagt, genauso wie bei allen anderen Bereichen, man soll auch diese Beziehung, die da ist zwischen Herr und Sklave, in diesem Bezug zu Christus sehen. Also auf Augenhöhe, so gut es eben geht, in einer guten Art und Weise zu leben. Und auch hier nutzt er das Bild der Sklaverei. Bei allen gehen natürlich die Lichter auf und wissen sofort, um was es geht. Bei uns gehen die Lichter eher aus und wir glauben, wie lange dauert es noch, dass der Simon darüber redet? Ganz kurz zum Einordnen. Der erworbene Sklave sozusagen, der bekam, wenn er befreit wurde, wenn er von seinem Sklavendienst befreit wurde, dann bekam er so einen Stempel aufgedrückt und da stand drauf, zur Freiheit losgekauft oder zur Freiheit befreit. Und deswegen nutzt Paulus diesen Ausspruch, um deutlich zu machen, so ist die Gottesbeziehung zu seinen Kindern. Das sagt er der Gemeinde deshalb, weil er total verwirrt ist, dass sie irgendwie gut gestartet sind, so sagt er später, einen Traumstart hingelegt haben, so sagt die Volksbibel, ganz interessant, aber dann irgendwie auf halber Strecke wieder kehrt gemacht haben und sich wieder verändert haben, wieder dem Gesetz zugewandt. Sklavenhandel und Sklavendienst ist für uns kein Begriff mehr, aber für die damalige Zeit war das eben ein Bild, was Paulus gut nehmen konnte. Manche Schriftgelehrten behaupteten, so ein Kommentar, Gott habe die Israeliten aus Ägypten erlöst, nicht seine Kinder zu sein, sondern seine Sklaven. Paulus widersprach dem auch mit einer anderen Partei, wenn man so will. Gott habe Israel nicht gekauft, sondern zur Freiheit losgekauft. An diese zweite Erlösungsverständnis knüpft Paulus an. Es ist wichtig zum Verständnis dieses Abschnittes, wo es heißt, für die Freiheit hat Christus uns freigemacht, steht nun fest, lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Und das große Problem in der Gemeinde, sagt er, hört, was ich, Paulus, euch sage, wenn ihr euch beschneiden lasst, also da ging es um den Bund der Beschneidung oder dieses äußerliche Zeichen der Beschneidung, wird Christus euch nichts nützen. Ich versichere noch einmal jedem, der sich beschneiden lässt, er ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Wenn ihr also durch das Gesetz gerecht werden wollt, dann habt ihr mit Christus nichts mehr zu tun. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Wir aber erwarten die erhoffte Gerechtigkeit, Kraft des Geistes und aufgrund des Glaubens. Denn in Christus kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern darauf, den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam ist. Spannende Thematik für die Menschen, weil sie eben zurückgegangen sind zu diesem alten Bund und wollten das auch für andere Menschen in der Gemeinde einfordern. Sie sagt eben, ihr müsst euch beschneiden lassen, auch wenn ihr nicht vom jüdischen Glauben herkommt, von der jüdischen Tradition herkommt, dessen Paulus widersprach. Und da hat er auch schon einen Disput gehabt mit Petrus, da gab es auch schon eine Diskussion, wird im Anfang des Galaterbriefs deutlich erläutert. Vielleicht ist das auch der Grund, warum am Anfang des Galaterbriefs Paulus seine ganze Biografie so ausführlich darlegt, wie wir sie in keinem anderen Brief haben. In Galater 1 bis 2 erzählt Paulus oder berichtet er den Galatern die ganze Geschichte, wie es ihm ging. Vielleicht um Verständnis zu wecken, dass er so scharf widerspricht oder so scharf kritisiert. Diese Schärfe war zwar nicht ungewöhnlich für Paulus, aber er war doch durchaus einer, der auch versucht hat, immer die Brücke zu bauen, immer die Diplomatie, irgendwie Kompromisse zu finden, um die verschiedenen Meinungen und theologischen Herausforderungen zusammenzubringen. Also er wirkt hier nicht sehr langmütig, nicht sehr geduldig. In der Volksbibel heißt es, ihr braucht doch nicht mehr unter der Fuchtel des Gesetzes zu stehen. Ich frage mich manchmal schon, wenn man das mal erweitert, dieser Gesetzesgedanke, ob wir nicht auch oft unter der Fuchtel der Gesetzlichkeit zumindest stehen. Gesetze stehen ja auch dafür, dass da eine gewisse Sicherheit hineinkommt, eine gewisse Kontrolle auch hineinkommt. Denn mit Gesetzen buchstäblich gedacht, kann man auch andere kontrollieren, kann sagen, das steht dort so, das ist der Buchstabe des Gesetzes, das musst du einhalten. Das ist natürlich dort, wenn Paulus es dem Geist gegenüberstellt, vor allem ein großer Feind der Freiheit. Und Paulus macht hier auch deutlich durch das Bild von Sklaverei, auch durch das Bild des alten Bundes, Gesetz und Geist gehen nicht zusammen. Das funktioniert nicht. Entweder ihr werdet aus dem Gesetz her gerecht, dann ist es ein Ding der Unmöglichkeit, dem Gesetz zu gefallen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, alles zu erfüllen, was Jesus ja auch an vielen Stellen deutlich macht in den Gesprächen mit den Menschen um ihn herum. Oder ihr werdet eben aus dem Glauben gerecht. Und der Glaube ist und bleibt ein Geschenk. Der ist nicht zu erarbeiten, der ist nicht zu erfüllen in dem Sinn. Diese Lücke könnt ihr nicht mit dem Gesetz füllen. Und er äußert sich auch noch anders. Oh, ihr unverständigen Galater, das ist immer noch etwas harmlos ausgedrückt, wenn wir Ausdrücke dafür finden wollen. Da gibt es da alle, die ganze Palette, die er verwendet, wenn man es übersetzt. Also er ist durcheinander, weil er geglaubt hatte, dass die Gemeinde auf einem guten Weg ist. Mann, ihr habt doch so einen Traumstart hingelegt. Oder im Lutherdeutsch oder Elberfelder Deutsch, ihr lieft so gut. Freiheit und Geist. Ich war Anfang der Woche auf Fortbildung am Montag. Dann ist eine spannende Sache passiert. Eine Person hatte ihr Gepäck nicht verstaut im Zug. Das passiert manchmal, aber es war relativ viel Gepäck. Und dann flog das Gepäck, als der Zug etwas anders gefahren ist, flog das Gepäck hier quer durch den ganzen Flur und hätte fast noch jemand verletzt. Ich hoffe, die Person verzeiht es mir, es gibt ja keine Namen oder sonstiges, aber ich fand das irgendwie ein eindrückliches Bild für mich, was eben auch passieren kann, wenn man das Gesetz eben nicht hält, wenn man Regeln nicht hält, dann kann auch ganz schnell passieren, dass andere verletzt werden. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, Freiheit hat eben dort seine Grenze, wo die Freiheit des anderen beschnitten wird. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch nicht, dass Paulus dem widersprechen würde oder dem widersprochen hätte. Also merken wir schon, und auch an diesem Bild, es ist wichtig, dass wir auch unser Gepäck verstauen. Dass wir die Dinge, mit denen wir uns umgeben oder was uns auch beschäftigt, wenn man mal das als Bild des Gepäcks nimmt, dass man die auch gut verstaut hat. Das ist auch das, was Paulus letztlich den Galatern sagt. Werdet doch wieder frei von diesem Gedanken, der irgendwie in euch wieder neu eingepflanzt wird. Werdet frei davon, denn in dem Glauben habt ihr die Errettung bekommen. In dem Vertrauen auf Gott, das verbindet euch mit ihm. Ihr seid zur Freiheit berufen. Diesen Ausspruch wählt er auch immer wieder, auch danach. Also verstaut dein Gepäck gut, denn es ist auch wichtig, dass du deine Freiheit nicht nutzt, und das kommt auch später in diesem Brief, um anderen wiederum ein Anstoß zu sein. Freiheit hat auch seine Grenze und diese Grenze heißt Liebe. Auch das wird deutlich. In Christus nützt nichts etwas, und dann kommt er wieder zurück auf diesen Gedanken, Beschneidung oder unbeschnitten sein, da kann man auch parallel dazu sagen, es nützt keine Herkunft, es nützt nicht irgendeine Vorstellung von Tradition, irgendetwas, wo du zugehörig bist, sondern es nützt nur der Glaube, der in der Liebe wirksam wird. Und hier ist ein interessantes Wort, wessen ich auch ein bisschen Tribut zahle heute in dieser Predigt, nämlich Energie. Energeo steht da oder Energeia steht da im Griechischen und das ist ein schönes Wort, denn das heißt so viel wie das Gesetz ist unwirksam und auch die Freiheit hat im Grunde genommen dort seine Grenze, wo die Liebe seine oder ihre Grenze hat. Also es muss all das, da kommen wir wieder zur Jaslohn vom letzten Jahr, könnte man da zurückkehren, muss in der Liebe geschehen. Nur dort und nur dahingehend ist wirklich göttlich verstandene, geistgewirkte Freiheit möglich. Dort, wo die Liebe wirksam wird. Und für Paulus war das sehr konkret. Er hat diesen Streit ja mitbekommen. Paulus schrieb ja nur Briefe, weil es Streitereien in der Gemeinde gab. Sonst hätten wir den Großteil des Neuen Testaments auch nicht. Und das ist ein ganz normaler Vorgang. Für Paulus war es was ganz Normales, dass man sich in Gemeinde gestritten hat, dass man diskutiert hat, dass es Konflikte gab. Aber für ihn war es immer wieder wichtig, zu dieser Freiheit des Geistes zurückzukommen. Für ihn war es immer wieder wichtig, und hier wird es exemplarisch deutlich, wir sind in Christus frei. An anderer Stelle sagt er, es gibt weder Mann und Frau in Christus, es gibt weder Volk, Jude noch Grieche. Es gibt keinerlei Hierarchien oder Sonstiges. In Christus seid ihr zur Freiheit berufen. Das heißt, hier werden die Unterschiede gleich. Und das ist ein sehr spannender Gedanke, weil der uns ja heutzutage auch sehr beschäftigt, immer wieder. Wie frei sind wir eigentlich? Es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die würden sagen, wir sind gar nicht so frei, wie wir manchmal denken, weil wir sehr gesteuert sind von unseren Prägungen, von dem, was unsere Muster im Gehirn, was da alles so abläuft. Da passiert sehr viel automatisch. Viele Entscheidungen treffen wir gar nicht aus der Freiheit heraus, sondern die wirken sozusagen, da kommen wir wieder zu dem Gedanken der Energie, sie wirken im Grunde genommen mit dem, was wir alles erlebt haben, was wir alles erfahren haben, wie wir geprägt worden sind. Aus dieser Kooperation von den vielen Dingen wirkt eben dann auch wirken unsere Entscheidungen. In diesem schönen Bild, Jesus der Gepäckträger, passiert in meinen Augen, zumindest wenn ich das Bild anschaue, etwas Schönes. Jesus, er trägt. Ja, Freiheit hat seine Grenzen oder ihre Grenzen. Und in diesem kleinen Bild, das könnt ihr jetzt nicht lesen, da steht, weil Jesus die Rückenprobleme seiner Freunde nicht länger mit ansehen konnte, bot er ihnen an, dass er alles trägt. Das Angebot steht. Eine Übersetzung aus Matthäus 11, 28, dass ich ja auch gerne auch nachher wieder im Abendmahl spreche. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Auch da geht es um ein Joch. Auch in diesem Vers spricht Jesus von einem Joch. Und er sagt, seine Last ist leicht, weil er trägt. Er ist eben der, der mitträgt, der unsere Sorgen, unsere Lasten gut verstaut. Er ist der Gepäckträger für dich und das, was dir deine Freiheit manchmal raubt. Das hat Paulus auch an anderer Stelle so deutlich gemacht, indem er sagt, dort, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Dort werden wir verändert, zur Freiheit hin. Will man das Geheimnis des Heiligen Geistes umschreiben, so wählt man am besten diesen Begriff, so der Theologe des 20. Jahrhunderts, einer der großen Schweizer Theologen, Karl Barth, der diese Freiheit auch genießen konnte. Das Geheimnis des Heiligen Geistes kann niemals ohne die Freiheit gedacht werden. Wo der Geist ist, da ist Freiheit. Freiheit ist aber nie zum Selbstzweck da. Freiheit ist etwas, was wir glauben, was wir hoffen, was mit Lieben zu tun hat. Mit den drei Dingen, das sind die Grundpfeiler von Paulus Denken. Wir nämlich erwarten durch Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. So heißt es in Galaterbrief 5, also in 5 bis 6, in den Versen 5 bis 6. Wir nämlich erwarten durch Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus hat der durch Liebe wirksame Glaube Kraft, nicht Herkunft, Zugehörigkeit, Tradition. Das heißt nicht, dass diese Dinge, Paulus widerspricht nicht der Tradition, Paulus widerspricht nicht der Zugehörigkeit der verschiedenen Nationen oder Völker. Er widerspricht auch nicht, dass Menschen aus unterschiedlicher Herkunft sind oder unterschiedliche Prägungen mitbringen. Aber er macht deutlich, es nützt nichts im Glauben. Es nützt nichts auf dieser Ebene. Es bringt nur Dinge mit sich, die wiederum unfrei machen. Die wiederum auf den anderen zeigen und sagen, du machst das so und du machst das so und hier steht es doch so, warum machst du das so? Das bringt nichts in der Gemeinschaft der Heiligen, wo auch die Vergebung und die Versöhnung das zentrale Anliegen von Paulus war. Ein Kommentar schreibt, der Glaubende, und das finde ich so wunderschön, das habe ich die letzten Jahre immer wieder mal zitiert, der Glaubende ist ein Energiebündel voller liebender Energie, die über sich hinaus will. Ausgehend vom schenkenden Geist, denn Geist kommt in diesem Kapitel 11-mal vor. Ein Energiebündel voller liebender Energie. Das ist im Grunde genommen deine Bestimmung, ein Energiebündel voller liebender Energie zu sein, die weit über das hinausgeht, was du dir vorstellen kannst. Wo deine Grenzen vielleicht sogar manchmal überschritten werden, weil Gottes Kraft und Gottes Geist in dich hineinkommt und dich geradezu überwältigt. Nicht im negativen Sinn, dass die Grenzen überschritten werden, sondern eher, dass dein Gebiet erweitert wird, dass dein Horizont erweitert wird. Ich bin manchmal erschrocken über die Enge und auch den kleinen Horizont, die Christenmenschen so manchmal mit sich tragen. Und frage mich, woran liegt das bloß? Liegt das vielleicht tatsächlich an einer Geistvergessenheit? Denn der Geist ist eben die Freiheit, wie wir es gerade gesungen haben, die uns wieder tanzen lässt, die uns beweglich macht. Der Heilige Geist macht den ganzen Menschen mobil. Das ist also für die älteren Geschwister unter uns ein bisschen herausfordernd, ne? Dieser Gedanke, da ist mit der Mobilität nicht mehr allzu sehr hin. An mancher Stelle merkt man dann doch so ein bisschen eingerastet und gerostet hoffentlich noch nicht, aber da gibt's schon ein paar Herausforderungen und das ist ja im geistlichen Leben nicht ganz, das ist ja ähnlich. Auch da rostet man manchmal, ja, oder bleibt stehen, bleibt irgendwo hängen und man tut sich weh. Es fällt einem, umso mehr man glaubt, fällt es einem schwer, sich zu verändern. Weil man natürlich auch gemerkt hat, dass sich gewisse Dinge bewähren, dass gewisse Dinge einem helfen und dass gewisse Dinge auch für einen selber wichtig werden. Es ist nicht leicht, beweglich zu bleiben, auch im Glauben wie im Leben insgesamt. Deshalb ist Paulus auch so deutlich. Er hofft auf die neue Beweglichkeit, die der Heilige Geist hineingibt in die Gemeinde. Er ist ja auch einer von denen, die diese Beweglichkeit oder eher Unbeweglichkeit am eigenen Leib erfahren haben, die gemerkt haben und die selber, wie er selber gespürt hat, was das Gesetz, wenn man dem zu sehr nachgibt und zu sehr aus dieser Erfüllung herauslebt, was das mit sich bringt. Leid und Schmerz, nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei anderen. Wir hatten es vorher von diesem Spruch für die Woche, der am Pfingsten typischerweise immer wieder gesagt wird, nicht durch Kraft oder Heer oder Gewalt wird es geschehen, sondern durch meinen Geist. Und das ist, glaube ich, auch heute immer noch Gebot der Stunde. Nicht durch unsere Kontrolle, nicht durch unsere Macht, nicht durch unsere Überlegenheit geschehen Dinge, sondern durch den Glaube, der in der Liebe wirksam wird. Die Liebe ist der Feind der Gewalt. Die Liebe ist der Feind von all diesen Dingen, die da aufgezählt wird. Liebe ist der Feind gegenüber allen Mächte und Gewalten. Auch deshalb hat Jesus ja alle Gewalte und Mächte entwaffnet, entblößt, heißt es sogar, lächerlich gemacht. Und die Liebe hat gesiegt. In seinem Tod am Kreuz, in seiner Auferstehung bestätigt und dann eben in dieser Erfahrung des Heiligen Geistes wussten die Menschen dann damals, das, was Jesus gesagt hat, das habe ich jetzt erfahren, das habe ich jetzt erlebt. Die waren richtig am Boden. Der Tod Jesu war ein richtiger Downer, ein Crash für alle Beteiligten. Gewalterfahrungen, die sie erlebt haben, gesehen, wie Jesus gefoltert wurde. Heute aus der Traumatologie wissen wir, was Gewalterfahrungen in einem Menschen auslösen. Das prägt über viele, viele Jahre. Auch Paulus hatte Gewalterfahrungen hinter sich. Selber hat er Gewalt angeordnet gegenüber Menschen, die Christus nachgefolgt sind. Luther sagt in einem Satz, einen schönen Satz finde ich, Glaube und Liebe, tätige Liebe sind ein Kuchen. Die gehören zusammen, Glaube und Liebe. Und für Paulus ist das der Weg zur Freiheit geworden. Zu sehen, dass er liebevoll von Christus angenommen wurde, dass er gnädig angeschaut wurde, obwohl er Menschen unterdrückt, gewalttätig verfolgt hat. Er wurde angenommen von Christus. Das ist auch unser Trost. Auch uns passiert es immer wieder, die falschen Entscheidungen zu treffen. Aber auch der Geist Gottes wirkt in uns. Er ist uns Trost. Er ist für uns. Er bleibt an unserer Seite. Er ist Beistand. Er wohnt in uns. In Johannes 14, 15, 26, die ganzen Kapitel um Johannes 14 bis 16, die heute auch angegeben sind als Text, auch da zeigt sich, dass Jesus eben dieses Versprechen gibt, ihr seid nicht allein, ihr seid keine Waisenkinder, so sagt er da, sondern ich lasse euch den Heiligen Geist als Tröster, als Paraklet, als der, der mich vertritt, der mich verbindet mit Gott, der mich in die Beziehung zu Gott bringt. Er bleibt an unserer Seite, er wohnt in uns. Ich hatte es vorher kurz zitiert aus Galater 2,20, als Paulus sagt, Christus lebt nun in mir. Für Paulus war, wenn wir so wollen, das Christsein, die große Veränderung, die Transformation, das, was ihn verändert hat, war, dass er ab sofort nicht mehr sich selbst lebte. Und das war für ihn Gesetz, nicht mehr nach dem Gesetz lebte, was er selber, dem er selber nachgeeifert ist, sondern dass er jetzt Christus lebte. Christus in seiner ganzen Fülle. Sie gestaltet uns um und gibt uns Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Der Heilige Geist verändert etwas in uns. Er schenkt uns nicht nur Freiheit, das heißt es im Vers davor, im 2. Korintherbrief 3,17, heißt es eben, dass der Geist die Freiheit schenkt, dort wo der Geist ist, da ist Freiheit, sondern da heißt es auch, der Heilige Geist gestaltet uns um und gibt uns Anteil an der Herrlichkeit Gottes. In der E-Mail an den Carsten habe ich geschrieben, das ist wie eine Energieumwandlung. Jetzt bin ich halt leider nicht vom Fach und habe schon in ein, zwei Videos gesehen, das werde ich hier nicht so deutlich preisgeben, weil dann wird ganz schnell klar, dass ich da ein bisschen brach liege mit manchen Themen. Daher wollte ich mich nicht auf dieses Fahrwasser. Aber in meinem Laienverständnis her, glaube ich, könnte es trotzdem so sein. Vielleicht hilft es jemand. Ich denke doch, dass der Heilige Geist eine Energieumwandlung in uns vollbringt. Etwas verändert in uns. Etwas, was wir vielleicht von Natur aus unserer natürlichen Neigung her, gar nicht immer so haben. Und das kann er verändern. Er kann Dinge zum Guten bringen, an denen wir immer wieder scheitern. Er bezeugt uns, wir sind Gottes Kinder. Und dazu abschließend diesen Text aus Römer 8, dass wir in Verbindung leben dürfen mit Gott dem Vater, das ist ein großes Geschenk. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Da haben wir wieder dieses Bild. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, Abba, Vater. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Was für ein schöner Gedanke. Brennan Manning weist darauf hin in seinem Buch In den Armen des Vaters, dass wir oftmals in diesem Dazwischenleben zwischen Selbstentwertung und Selbstüberschätzung. Und der Heilige Geist gibt uns die Freiheit, das zu sein, was wir in Gottes Augen schon längst sind. Das, was jeder Mensch in Gottes Augen ist, ein geliebtes Kind, einen Schöpfer, der eigentlich nur darauf wartet, dass wir immer wieder zu ihm zurückkehren, zu seiner Freiheit, die er schenkt. Dass wir aufhören zu kämpfen und anfangen zu tanzen. In dieser Beweglichkeit, in dieser Leichtigkeit, die ich so wunderbar finde, die Paulus hier deutlich macht. In dieser Verbindung zu Gott zu leben, versucht Daniel Gruber in seinem Buch Wie ein Baum am Wasser so zu beschreiben, zu begreifen, dass wir geliebt sind, ohne dafür etwas zu leisten, befähigt uns frei zu leben. Zu begreifen, dass wir geliebt sind, ohne dafür etwas leisten zu müssen, so rum, befähigt uns frei zu leben. Nichts hat mich persönlich mehr befreit als diesen Gedanken, dass ich nicht mehr muss, sondern in Christus darf ich, in Christus kann ich, bin ich befähigt, bin ich kompetent, Dinge anzupacken, kann ich nochmal geistlich gesehen auch frei werden von den Meinungen anderer Menschen, von der Meinung, die manchmal auch in mir etwas auswirkt und auslöst. Kann ich frei werden davon, geliebt zu sein, ohne etwas leisten zu müssen, befähigt, frei zu leben. Ich wünsche mir, dass wir den Heiligen Geist in der Hinsicht wieder neu entdecken. Vielleicht ist auch bei uns die Gefahr da, und es sind sicher andere Themen wie damals bei den Galatern, dass wir der Gesetzlichkeit eher in gewissem Maße frönen, weil Gesetzlichkeit und Gesetz gibt Sicherheit und lässt uns ein Stück weit festhalten und Orientierung geben. Dagegen ist auch gar nichts einzuwenden, wenn wir das für uns selber erkennen und uns nicht in unserer Freiheit eben begrenzt. Aber es ist dort gefährlich, wo es zum einen die Grenzen der Liebe zum Nächsten überschreitet. Und es ist dort gefährlich, wo es zum anderen die Grenze zu mir selber, zu meiner Selbstliebe überschreitet. Lerne dich zu sehen, wie Gott dich sieht. Das kann man sich immer wieder auch selber, sich selber sagen. Lerne dich zu sehen, wie Gott dich sieht. Ich bin überzeugt, dass wir da immer wieder Lernende bleiben. Aber deshalb sind diese Worte und diese Ausrufe auch an diesem Pfingstfest so wichtig. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Amen.